Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ein Thema, vier Facetten in diesem Echtzeit-Podcast geht es nur um Mode. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein Foto beschreiben. Eine schlanke, schöne Frau steht in einer schlichten Küche. Verblüffend ist, was sie da anhat. Eine Robe, ein trägerloses Corsagenkleid, grasgrün, schillernd, mit einer voluminösen Schleppe, die nicht weich fällt, sondern aussieht wie eines der Hochglanz-Ballonobjekte oder Riesenbonbons von Jeff Koons. Futuristisch, seltsam und ein bisschen irritierend auch. Bei dem Kleid handelt es sich um digitale Mode. Ursprünglich wurden solche programmierten Outfits für Avatare in Online-Spielen entwickelt. Inzwischen ist das Ganze auch in sozialen Netzwerken sehr beliebt. Über den Sinn, die Potenziale und auch die Grenzen digitaler Mode spreche ich jetzt mit der Modejournalistin Judith Brachem. Hallo, Frau Brachem.
Hallo.
Sie haben gemeinsam mit Lukas Stübe kürzlich eine Ausstellung zu virtueller Mode kuratiert, eine Art Couture-Schau der virtuellen Mode. Beschreiben Sie uns doch noch ein wenig, was da auf Fotografien zu sehen war.
Also wir hatten sowohl Beispiele von Avataren in digitaler Mode, wir hatten Beispiele aus den sozialen Netzwerken, wo reale Personen digitale Kleidung tragen. Wir hatten Snapchat-Filter, damit die Besucherinnen und Besucher eben selbst auch digitale Mode anziehen konnten. Und wir haben versucht, eben einfach das breite Spektrum der digitalen Mode abzubilden.
Ich habe ja gerade schon so ein voluminöses Teil beschrieben. Haben Sie vielleicht auch noch ein Beispiel, das Sie mit uns teilen wollen, was digitale Mode so kann?
Genau, also dieses grüne Kleid hatten wir tatsächlich auch in unserer Ausstellung. Ein anderes Beispiel waren brennende Schuhe von Buffalo and the Fabricant. Wir hatten von der 3D-Künstlerin Tabitha Swanson ein Kleid, das aussieht, als würde es aus einem Material bestehen, das zwischen Wasser und Glas changiert. Und man weiß genau, dass dieses Kleid eben in der echten Welt aus realen Materialien gar nicht halten würde.
Diese Mode kann also viel mehr als das, was in unseren Kleidungsschränken so hängt. Inzwischen gibt es ja auch Shops, wo man solche digitalen Kleider, wie auch Sie sie gerade beschrieben haben, kaufen kann. Die großen Modehäuser mischen auch mit. Wie funktioniert das dann?
Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man eben digitale Mode einkauft. Zum einen gibt es Shops, bei denen man Fotos oder Videos von sich selbst einsendet. Dort wird dann eben das Kleidungsstück auf den Körper angepasst. Zum anderen kann man natürlich auch digitale Kleidungsstücke für seinen Avatar kaufen, für Spiele oder andere virtuelle Welten, in denen man als ein Avatar erscheint.
Das heißt, man lädt dann so ein Foto hoch und dann bekommt man wenig später eins zurück, wo man dann beispielsweise dieses irre Kleid anhat.
Genau. Dann hat man eben dieses Foto oder eben als Video funktioniert das natürlich auch und kann das als Profilbild verwenden in den sozialen Medien oder wo man dieses Foto in der digitalen Mode eben benutzen möchte.
Mit diesen Kleidern kann man also mächtig Eindruck schinden. Sie sind auch sehr teuer, oft mehrere tausend Euro. Es gibt auch Limitierungen bei solchen Stücken, so Haute-Couture-Stücken. Das Prinzip hat man sich sozusagen aus der analogen Welt mitgenommen. Bei anderen Shops wie DressX gibt es auch günstigere Accessoires und Hosen für 30 Euro. Wer kauft virtuelle Mode und wo trägt man sie dann?
Also die Preisspanne ist genau wie in der physischen Mode. Anders allerdings als in der physischen Mode gibt es eben auch komplett kostenlose digitale Mode, zum Beispiel durch Augmented Reality Filter auf Instagram oder Snapchat. Also zum Beispiel Gesichtsfilter bei Instagram, durch die man sich einen Hut aufsetzen kann oder zum Beispiel Ohrringe tragen kann, seine Haarfarbe verändern kann. Das ist eben etwas, was schon in der breiten Masse angekommen ist. Die wirklich digitalen Kleidungsstücke, die über Shops gekauft werden, die auf Fotos angepasst werden, das sind im Moment vor allem einfach Modeenthusiasten, die Lust haben, das auszuprobieren. Leute, die einfach auch in der digitalen Welt, in Computerspielen zu Hause sind. Allerdings sieht man auch, dass es immer mehr Leute werden, die digitale Kleidung kaufen. Natürlich kann das auch eine Lösung sein für Influencer, die eben wirklich eine große Menge an Kleidungsstücken zugeschickt bekommen und wieder zurückschicken oder behalten und einfach, um einfach diesen Transport auch zu vermeiden, diese Menge an Kleidungsstücken, die verschickt wird.
Auf diese Idee der Nachhaltigkeit wollen wir später noch kommen. Bleiben wir noch mal bei der digitalen Mode und ihren Vorzügen an sich. Das Mode, die für die virtuelle Welt entworfen wird, bedeutet ja sozusagen für Designer auch so eine Art von Freiheit, von Stoffwurf, Nähten und analogen Ballast. Auf der anderen Seite erfüllt sie aber auch die Grundfunktion von Kleidung ja nicht mehr. Also sie wärmt nicht, sie schützt nicht. Das heißt, es ist einfach ausschließlich Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.
Genau, also wir unterscheiden eben zwischen Kleidung und Mode. Und Kleidung hat eben die Funktion, uns zu wärmen und zu schützen. Und das, was dann über diese Funktion hinausgeht, nämlich Identitätsausdruck oder wechselnde Trends, das unterscheidet Mode ganz generell von Kleidung.
Und, also noch eine viel stärkere, sozusagen eine viel stärkere Aufmerksamkeit auf äußerliche Merkmale. Was ja verloren geht und für viele ja auch nicht unwichtig ist, ist die Haptik. Also es wird ausschließlich der Sehsinn angesprochen. Ist virtuelle Mode auch deshalb viel auffälliger, ja fast schon theatralisch in vielen Fällen?
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das einer der Gründe ist. Also dass eben dadurch, dass einige Sinne fehlen, also natürlich nicht nur die Haptik, sondern auch der Geruch fehlt. Und es wird natürlich kompensiert durch den visuellen Sinn. Und gerade Kleidungsstücke, die zum Beispiel aussehen, als würden sie aus Wasser bestehen oder aus Fell, das dann besonders weich einfach gestaltet wird, die evozieren natürlich aber auch so eine gewisse Haptik. Man betrachtet dieses Kleidungsstück aus Wasser und hat plötzlich das Gefühl, man wüsste, wie sich das anfühlt, wenn man es wirklich tragen würde.
Aber auch nur, wenn man das in der realen Welt auch schon mal erleben durfte. Virtuelle Mode soll ja ein riesiger Zukunftsmarkt sein. Sehen Sie das eigentlich auch so?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das, was wir in nächster Zeit sehen werden, vor allem virtuelle Anproben sind. Dass wir Kleidungsstücke nicht mehr bestellen oder im Laden anprobieren, sondern zunächst erstmal virtuell gucken, steht mir dieses Kleidungsstück. Dann ist es in der Produktion eben auch sehr wichtig, da gewisse Zwischenschritte, wenn virtuelle Prototypen erstellt werden, eben einfach ausgelassen werden können. Das reduziert den Textilverbrauch auch massiv. Und langfristig glaube ich, also wirklich sehr langfristig, glaube ich, dass wir alle einen physischen und einen digitalen Kleiderschrank haben werden.
Ja, auch das, was Sie eben beschrieben haben, was sozusagen ausschließt, dass man ständig irgendwie viele Sachen entweder im Shop anprobiert oder hin und her schickt. Das gibt ja auch nochmal so einen Schub in Sachen Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite wird ja auch relativ viel Energie verbraucht, um diese Algorithmen zu produzieren. Also wo steht man da und wie ist da die Debatte?
Oft ist es so, dass die physische Kleidung, die wir kaufen, auch virtuell vorproduziert wird. Das heißt, die entsteht auch eben als 3D-Modell, bevor sie in die Textilproduktion geht. Das heißt, bei virtueller Kleidung fehlt im Grunde genommen einfach der letzte Schritt, dieses aus Textilien herstellen, verschicken, dass die Kleidung in den Läden hängt und dann gekauft wird. Da ist virtuelle Mode auf jeden Fall nachhaltiger. Natürlich müssen wir trotzdem aufpassen, dass wir in der digitalen Mode nicht die gleichen Fehler wiederholen, die in der physischen Mode zur Fast Fashion geführt haben.
Judith Brachem, ja, macht uns Lust auf 2 Kleiderschränke in Zukunft, einen digitalen und einen analogen. Über die Reize digitaler Mode konnten wir sprechen. Für mich bleibt Mode eine ganze Weile, glaube ich, noch ein haptisches Erlebnis, das im digitalen Raum vermutlich nicht gleichwertigen Ersatz finden kann. Aber das ist dann vielleicht auch wieder eine altmodische Haltung. Judith Brachem, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.